am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 25. Gender Health Gap. Wie Frauen das Gesundheitssystem erleben. Die Medizin war bis Ende der 1980er Jahre vorwiegend männlich orientiert. Und auch heute zeugen die Erlebnisse vieler Frauen von einer Ungleichbehandlung. Wie äußert sich die? Welche Barrieren erleben Frauen im Gesundheitssystem? Und welche Auswirkungen hat der Gender Health Gap auf die Gesundheit der Österreicherinnen? Mein Name ist Martina Rupp und ich begrüße heute sehr herzlich Mireille Ngosso. Sie ist Allgemeinmedizinerin, außerdem noch Landtagsabgeordnete in Wien und Autorin. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Außerdem mit dabei Susanne Erkens-Reck. Sie ist General Manager bei Roche Austria. Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, über Jahrzehnte wurden Medikamente in Studien ausschließlich an Männern getestet. Zum Beispiel, wenn man geglaubt hat, der Hormonzyklus der Frau beeinflusst die Wirkung. Doch die Einbeziehung spezifisch weiblicher Gesundheitsfaktoren in die Wissenschaft hat in Österreich in den 2000ern langsam aber doch an Bedeutung gewonnen. Frau Erkens-Reck, Ihr Unternehmen hat das Projekt X gestartet und dafür Hunderte von Frauen um ihre persönliche Gesundheitsgeschichte gebeten. Ja, leider werden wir nicht alle hören können, aber wie kann man denn die Ergebnisse zusammenfassen?
Ja, ich würde mal drei Überschriften setzen. Fehlendes Bewusstsein bei den Betroffenen als erste.
Bei den Patientinnen?
Bei den Patientinnen, erste Überschrift. Zweite Überschrift, Stigmatisierung aus dem Gesundheitssystem. Und dritte Überschrift, Ankämpfen gegen Widerstände. Ja, fangen wir beim ersten an. In den Geschichten hört man oft heraus mangelndes Wissen über den eigenen Körper, mangelndes Bewusstsein für unterschiedliche Krankheitssymptome, zum Beispiel Herzinfarkt. Die Symptome können zwischen Männern und Frauen sehr verschieden sein. Wir hören Care-Person für andere, aber nicht dieses Care-Bewusstsein für sich selbst und diese Fokussierung auf andere Familienmitglieder. Das wäre mal so eine Überschrift, die man aus diesen Hunderten von Geschichten rausliest. Zweite Überschrift, Stigmatisierung aus dem Gesundheitssystem. Puh. Was man sehr oft hört, ist eine schnellere Zuordnung als normal. Ein schnelleres Abtun als wahrscheinlich psychosomatisch. Ein schnelleres Zurückschicken als alltägliches Unwohlsein, das gar nicht weiter nachverfolgt wird. Und daraus resultiert dann diese dritte Überschrift, so, also wirklich herzzerreißend, viele Geschichten, wo Frauen sich so auf die Hinterbeine stellen müssen, sich massiv mehr als Männer Gehör verschaffen müssen, die mehrere Arzttermine brauchen, mehrere Meinungen, längere Zeit, viel längere Zeit für die Diagnose brauchen, manchmal Jahre, Jahrzehnte und mehrere Experten, um irgendwann oft mal erst in einer viel späteren Lebensphase auf die Lösung zu kommen.
Gibt es Geschichten, die ganz typisch sind? Ein Fall, der Sie besonders betroffen hat, der Sie besonders beschäftigt hat, nachhaltig noch in Ihnen nachgewirkt hat?
Ja, keine Geschichte ist gleich. Und ich habe jetzt heute einfach mal zwei Geschichten mitgebracht, die mich berührt haben. Die eine Geschichte, ich gebe die jetzt hier so weiter, wie die Betroffene das bei uns im Projekt mitgeteilt hat. Da wäre zum einen die Geschichte von Katrin aus Deutschland. Ich zitiere. Als ich jung war, hatte meine Großmutter einen Herzinfarkt. Mein Vater brachte sie sofort ins Krankenhaus. Er sagte ihr, sie habe Glück gehabt, dass sie noch lebe, obwohl sie zuvor bereits wochenlang Symptome verspürt hatte, hatte sie den Arzttermin immer wieder hinausgeschoben. Sie hatte keine der allgemein bekannten typischen Symptome. Später erfuhren wir, dass es daran lag, dass die Symptome bei Frauen nicht die gleichen sind wie bei Männern. Hätte sie das gewusst, wäre sie früher zum Arzt gegangen.
Also das geht schon tief.
Dann habe ich eine zweite Geschichte mitgebracht von Anna aus der Schweiz. Seit meiner Pubertät habe ich immer wieder unglaubliche Bauchschmerzen, Periode ab und unabhängig. Dank eines Zeitungsartikels habe ich mit etwa 16 durch meine Mutter von Endometriose erfahren. Damals wurde ich im Krankenhaus aufgrund meines Verdachtes ausgelacht. Gut 10 Jahre und 4 Operationen später habe ich die Diagnose schwarz auf weiß, Endometriose. Zum Glück habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und mich nicht damit zufrieden gegeben, dass im Ultraschall und MRI nichts zu sehen ist und ich froh sein soll, dass mir nichts fehlt.
Gottes Willen, mir kommen die Tränen, wenn ich höre, dass jemand ausgelacht wird. Eine Frau, die sich endlich aufrafft und ins Krankenhaus geht. Wir haben ja gehört, ganz wenig Selbstvertrauen bei vielen Frauen zu den eigenen Körpern, zu den eigenen Symptomen, die sie empfinden. Zu Bauchgefühl passt ja bei Endometriose ganz besonders gut. Frau Ngosso, wie erleben Sie als Ärztin dieses Thema? Was erzählen denn Ihre Patientinnen?
Also ich möchte mal so beginnen, dass wir, wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, wir haben wirklich ein großartiges Medizinstudium und ich habe hier in Wien studiert, war schon im Studium aber so, dass es sehr einseitig war. Wir haben im Studium größtenteils alle Symptome, Diagnostik, Therapien an Männern gelernt, ja, an weißen Männern mit 80 Kilogramm.
Wurde Gendermedizin nicht angeboten als Kurs?
Gendermedizin war immer ein Wahlfach und hat sich aber nicht durchgezogen durch jedes Fach. Ja, oder durch jedes Modul, was wir unterrichtet wurden, sondern es war ein eigenständiges Wahlfach, was man besuchen konnte, wenn man es wollte. Ja, das heißt, wir haben abgeschlossen als Mediziner und Medizinerinnen, haben ein sehr gutes Studium, aber ein sehr einseitiges Studium, das sich größtenteils wirklich auf weiße Männer mit 80 Kilogramm konzentriert hat. Ja, und ich glaube, das ist das Riesenproblem, was wir haben. Wir haben eine gute Ausbildung, aber die sehr einseitig ist. Wir haben ein strukturelles Problem, also ein Patriarchat, das sich überall durchzieht, ob es jetzt im Studium ist, ob es in der Forschung ist. Da wird ja auch sehr wenig an Frauen geforscht. Das heißt, das haben Sie auch am Anfang noch gut erwähnt, weil wir Frauen eben einen Zyklus haben, somit nicht sehr berechenbar sind. Ja, somit wurden wir schon in der Forschung schon seit sehr langer Zeit eher nach hinten gestellt und da wurde eher größtenteils an Mann geforscht, auch an männlichen Tieren geforscht und auch nicht an weiblichen Tieren geforscht. Und somit werden wir größtenteils in der Forschung, in der Medizin, wir Frauen als kleine Männer betrachtet, was aber nicht stimmt und was nicht die Tatsache ist. Und ich sehe es dann auch bei meinen Patienten oder bei meinen Patientinnen, wenn sie zu mir kommen in die Ordination oder auch damals im Krankenhaus, dass mir viele berichten, eben die zwei, was du auch gerade erzählt hast, dass sie eben viele, viele Jahre schon, ja, bei vielen unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen waren, sehr, 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 sehr oft nicht ernst genommen wurden, sehr oft auch ihre Symptome auch herabgesetzt worden sind und sie dann auch selbst ein Gefühl entwickeln, dass es vielleicht doch nicht stimmt, dass etwas mit ihnen nicht auch stimmt, ja. Weil wenn man immer wieder zu hören bekommt, dass da eh nichts ist und dass man vielleicht zu viel Stress hat oder einfach mit den Kindern überlastet ist und dass man vielleicht doch eher einen Psychiater mal aufsuchen sollte, dann denkt man irgendwann mal auch, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Und ich glaube, das ist das, was ich auch erlebe an meine Patienten, an meine Patientinnen. Und ich habe das schon sehr lange für mich beschlossen und das ist auch das, was ich tue. Und deshalb liebe ich auch meinen Job so sehr, dass ich versuche, meine Patientinnen ganzheitlich zu betrachten, ja, und wirklich auf alles einzugehen, was sie mir erzählen, vor allem zuzuhören, was ihre Symptome betrifft, was sie schon alles getan haben und dann dementsprechend ihnen auch zu helfen, ja. Und ich glaube, das ist, was wir als Ärztinnen vermehrt sehen müssen und wo wir aber auch die Frauen in unserer Bevölkerung, aber auch die Männer darauf sensibilisieren müssen, ja, dass sich eben Gesundheit bei Frauen anders auswirkt als wie bei Männern.
Frau Erkens-Reck, welche Folgen hat die unzureichende Berücksichtigung von Gender-Aspekten in der Medizin?
Ja, ich glaube, das ist eine Zielrichtung, in der wir die personalisierte Medizin einfach weiter vorantreiben müssen, um alle Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behandeln. Und wenn ich schaue, die heute unzureichende Berücksichtigung bedeutet ja massive Verzögerungen bei der Diagnose oder sogar Fehldiagnosen. Ich meine, da waren jetzt krasse Fehldiagnosen dabei. Was ja bedeutet, dass Krankheiten weiter fortschreiten und wir dann wieder in dieser Reparaturmedizin sind, wo eine gute Behandlung für die Patientinnen und Patienten viel, viel schwieriger ist. Also eine frühzeitige Diagnose und eine richtige Diagnose ist ja so wichtig für ein gutes medizinisches Ergebnis. Wir haben natürlich auch dieses Thema der unangemessenen Behandlung und Versorgung. Ich glaube, alle Patientinnen und Patienten verdienen einen respektvollen Umgang, in dem Symptome ernst genommen werden, in dem der Arzt, das Gesundheitspersonal aufmerksam, objektiv, interessiert, laserscharf, analytisch hinschaut und sagt, was berichtet mir dieser Mensch vor mir und was könnte medizinisch dahinter stecken? Und ich glaube, ja, wir haben's gehört, da teilweise sind dann, was sind die Folgen? Well, die Folgen teilweise jahrelange Schmerzen und Leiden und natürlich dann auch negative Gefühle gegenüber Ärzten und dem Gesundheitssystem, wo Patientinnen sich nicht gehört fühlen, nicht ernst genommen fühlen. Negative Gefühle auch zum Teil sich selbst gegenüber. Und ich glaube, mit so einer Mär von Unwohlsein gehört zum Frausein dazu, Schmerzen aushalten gehört zum Frausein dazu. Das sind einfach Dinge, das gehört aus der Mottenkiste raus. Also das gehört weg. Das ist Quatsch. Und wir in Österreich haben eines der besten und innovativsten Gesundheitssysteme der Welt. Und wir sollten auch die Österreicherinnen optimal versorgen. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten.
Eine ganz kurze Zwischenbemerkung, genau hier anschließend. In der Recherche habe ich bemerkt, dass es oft heißt, Männer beschreiben ihren Schmerz, Frauen beklagen ihren Schmerz. Mhm. Frau Dr. Ngosso, Sie wollten noch was dazu sagen?
Ja, da gibt es auch eine sehr gute Studie, die ich vor kurzem noch gelesen habe, wo ca. 100 Hausärzte und Hausärztinnen befragt worden sind. Also ihnen wurde eine Patientin zugewiesen, die Symptome aufgezeigt hat von Herzinfarkt bei der Frau, die sich eben durch Unwohlsein im Bauchraum eher so äußert und nicht mit dem typischen nach rechts ausstrahlenden Schmerz im Brustbereich. Und ich glaube, es waren über 80% dieser Hausärzte und Hausärztinnen haben das nicht erkannt, dass es sich da um Herzinfarkt handelt bei den Patientinnen. Ich glaube, 40% haben die Patientin weitergeschickt zu einem Psychologen, weil immer als das Wort Stress dazu genannt worden ist von der Patientin, wurde das dann gleich mit Psychologen gleichgesetzt. Also 40% hat sie zu Psychologen weitergeschickt. 30% hat ihnen die Symptome wurden ihnen abgesprochen, ja, wo sie dann einfach das nicht ernst genommen haben und also das einfach nicht ernst genommen haben, abgesprochen haben. Und ja, über 80% haben den Herzinfarkt nicht erkannt. Ja. Und das ist schon ein ungutes Gefühl. Ja. Wie gesagt, wir haben ein sehr großartiges Medizinstudium, aber es ist einseitig. Und da muss einfach im Studium schon Ärzte und Ärztinnen, aber auch Pflegepersonal darauf sensibilisiert werden, auf Gendermedizin, auf Frauengesundheit sensibilisiert werden. Nicht nur sensibilisiert, sondern es muss auch gelehrt werden, ja, damit man dann wirklich in der Klinik dann auch die Patientinnen gut behandeln kann.
Gerade beim Herzinfarkt gibt's ein entsetzliches Missverständnis. Sie haben da die Daten und Zahlen dazu.
Ja, jedem ist bewusst, dass sozusagen, dass mehr Männer Herzinfarkt bekommen als Frauen. Hatte ich echt, also ich glaube, das wissen sehr viele Menschen.
Managerkrankheit.
Genau,
Der sich die Brust festhält und.
Ja. Genau. Was viel, viel weniger bekannt ist, also ich habe das bis vor 2 Jahren auch nicht gewusst, ist, dass die Sterblichkeit bei Frauen an Herzinfarkt massiv höher ist. Und das ist eben genau wegen diesem blinden Fleck, dass diese starke Andersartigkeit der Symptome weitgehend unbekannt ist und dadurch die Frauen mit akutem Herzinfarkt weggeschickt werden und dadurch natürlich eine viel weniger gute Überlebensprognose haben.
Also das Verfahren beim männlichen Herzinfarkt ist standardisiert, man weiß sofort, was zu tun ist. Stichwort auch Aspirin. Frauen brauchen kein Aspirin, habe ich jetzt wieder gelesen, als Vorbeugung gegen Herzinfarkt. Das nützt überhaupt nichts. Und daran wird ja auch geforscht. Roche engagiert sich sehr für das Thema Frauengesundheit. Warum jetzt und warum so sehr?
Ja, wir stehen für personalisierte Medizin. Jeder und jede Patientin sollte genau das für ihn oder sie richtige Medikament zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Und unser X-Project, so nennen wir es, ist ein wirklich langfristig ausgelegtes globales Projekt. Hier eben auch in allen Ländern, hier auch in Österreich. Und wir arbeiten in dieser Initiative mit Partnerschaften, mit finanzieller Unterstützung, mit Forschungsmaßnahmen, um wirklich systemweite Veränderungen voranzutreiben, um diese Lücken in der Frauengesundheit zu schließen und damit für alle bessere gesundheitliche Ergebnisse zu erzielen. Und ja, also wir sehen uns einfach als strategischer Partner für das bestmögliche Gesundheitssystem der Zukunft und führen deshalb Gespräche mit allen Stakeholdern auf allen Ebenen, hinterfragen den Status quo, eben auch dieses wirklich die betroffenen Frauen direkt zu befragen. Was habt ihr erlebt? So dass wir den Fokus auch breit genug legen, um Innovationen und Fortschritt wirklich zu fördern. Und ja, ich bin überzeugt, wir müssen daran und wir können daran. Und wenn wir das gemeinsam angehen, können wir hier auch systemische Veränderungen herbeiführen und für die Frauen wirklich etwas bewirken, so dass eben Frauen genauso wie Männer die bestmögliche Versorgung bekommen.
Großartig. Sie haben die personenbezogene Behandlung vorhin erwähnt. Da denke ich an die Krebsmedikation, wo es mittlerweile, wo man ganz genau schauen kann, wie ist der Status der Person, was hat die für eine Form von Krebs. Weiß man aber nur, wenn man die Person genau untersucht.
Ganz genau, finde ich ein wunderbares Stichwort. Da sehen wir wieder diesen engen Verzahnung von korrekter Diagnose und korrekter Behandlung. Ich kann nur personalisiert, ganz genau richtig für den Patienten, die Patientin behandeln, wenn ich auch eine ganz genaue Diagnose habe. Und die genaue Diagnose beginnt beim genauen Hinschauen, genauen Zuhören. Und das, was Sie gerade vorher gesagt haben, in dem Wegwischen, wenn, oh, es bricht mir das Herz, wenn 80% nicht erkannt werden und 40% zum Psychiater geschickt werden. Das ist, so kann keine akkurate Diagnose und keine personalisierte Behandlung stattfinden.
Also weg mit diesen weißen Flecken. Und da sind sich, glaube ich, alle wirklich einig. Deswegen gab es auch im Jahr 2017, Mireille Gosso, von der österreichischen Regierung den sogenannten Aktionsplan Frauengesundheit. Da wurde da präsentiert und 17 Wirkungsziele und 40 Maßnahmen wurden formuliert.
Genau.
Darf ich das ein bisschen zusammenfassen? Möchten Sie nach jedem Punkt was dazu sagen oder soll ich es mal allgemein,
ja, allgemein
sagen? Es ist wirklich ein großes Ding. Also unter anderem wird gefordert oder werden gefordert evidenzbasierte Leitlinien für Screening und Behandlung von frauenspezifischen Erkrankungen, Kompetenz für Frauengesundheit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Medizin-, Gesundheits- und Sozialberufe verankern, also speziell für die Frauengesundheit, wo Sie ja auch gesagt haben, in Ihrer eigenen Ausbildung war das eben noch nicht der Fall. Den Wissensstand in der Bevölkerung zu jenen Erkrankungen und deren Behandlung verbessern, die ausschließlich oder gehäuft Frauen betreffen. Gesundheitskompetenzfördernde Gestaltung von Einrichtungen und gesundheitskompetenzfördernde Rahmenbedingungen im Gesundheits- und Sozialbericht forcieren. Ich habe schon gesagt, 2017 war das. Was davon ist 7 Jahre später umgesetzt?
Also heute, es ist lustig, dass wir auch heute unseren Podcast haben, weil heute wird das im Nationalrat beschlossen. Ich glaube, jetzt in den nächsten 1,5 Stunden.
Wenn Sie ihn hören, den Podcast, meine Damen und Herren, ist das Ergebnis bereits bekannt?
Ist das Ergebnis bekannt und ist es hoffentlich und auch positiv,
hoffen, es ist,
positiv beschlossen? Ja. Worden und angenommen worden. Und ich kann sehr viel berichten, was in Wien noch stattfindet, weil ich bin in Wien, bin ich im Frauengesundheitsbeirat. Den Frauengesundheitsbeirat gibt es jetzt schon seit 25 Jahren, wurde damals im Gemeinderat beschlossen, um sich eben mit dem Thema Frauengesundheit spezifisch in Wien auch auseinanderzusetzen. In diesem Beirat sind unterschiedliche Frauen mit dabei und auch Politiker, Politikerinnen, die sich halt für dieses Thema engagieren und versuchen auch in der Stadt Wien dieses Thema voranzutreiben. schreiben. Wir haben zum Beispiel vor circa 6 Monaten das Frauengesundheitszentrum Med eröffnet im 10. Bezirk, weil wir kennen das doch alle. Also ich sehe das auch oft bei mir in der Ordination, dass Patientinnen zu mir kommen, die gerade im Spital waren, gerade eine Behandlung im Spital hatten, ihren Entlassungsbrief erhalten, meistens dann auch die deutsche Sprache nicht wirklich gut beherrschen, dann noch danach noch einige Dinge machen müssen, Therapien oder auch Diagnostiken noch vornehmen müssen im ambulanten Bereich. Und diese Frauen können dann in dieses Frauengesundheitszentrum gehen, wo dann Psychologinnen sind, wo Ärztinnen sind, die die unterschiedlichen Sprachen sprechen und ihnen so auch noch weiterhelfen können, damit sie eben nicht ganz verloren gehen in diesem Dschungel von den unterschiedlichen Stellen, wo man hingehen kann, werden so die Frauen wirklich adäquat unterstützt, ja, in den unterschiedlichsten Sprachen, damit sie auch wirklich zu ihrer Therapie kommen können. Das ist beispielsweise eine Sache, die jetzt eröffnet wurde vor 6 Monaten. Wir wissen zum Beispiel, dass Menstruationsartikel sehr teuer sind, dass sich das nicht jede Frau leisten kann. Wir hatten ein Pilotprojekt letztes Jahr, das hieß die Rote Box, wo eine Box aufgestellt wurde im 20. Bezirk mit Menstruationsartikel, die sich Frauen gratis nehmen konnten. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Also das haben wir über 6 Monate ging dieses Projekt und es wurde sehr gut von der Bevölkerung sehr gut angenommen und die Frauen haben das Angebot auch wirklich genutzt. Und jetzt haben wir dieses Pilotprojekt in ein richtiges Projekt umgesetzt. Jetzt kann man mit einem Gutschein im Bipper diese Menstruationsartikel entnehmen, zahlt nichts dafür und kann so seine Menstruationsartikel erhalten.
Da geht es um Hygiene, da geht es um Würde.
Es geht um Würde. Mhm. Ich glaube, viele Menschen, das muss ich mich mit eingenommen, obwohl ich, ja, muss ich mich auch mit, also nehme ich mich da auch mit. Menstruationsartikel sind teuer, ja. Und ich glaube, das ist vielen von uns gar nicht bewusst, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die sich das nicht leisten können, ja. Und mit diesem, dass auch Menstruation alles mit dieser Scham auch verbunden ist, ja. Und wir wollten da ein bisschen helfen und haben gesagt, okay, dann schauen wir, dass diese Menstruationsartikel für die Frauen zugänglich werden, vor allem auch gratis werden.
Ich möchte hier gern, weil wir gerade bei diesem Thema sind und schon schreck ich zurück, ja. Menstruation, irgendwie unangenehm. Und da erinnere ich mich an ein Buch, über das ich neulich gelesen habe, weil es hier so gut passt. Eine Medizinerin in den USA, Christine Metz, hat zu Endometriose geforscht. Und als sie sich um Mittel für ihre Studien bemüht hat, hat sie die Zahl der Untersuchungen zu Sperma und die zu Menstruationsblut miteinander verglichen. Es gab 15.000 zu Sperma und 400 zum weiblichen Sekret. Also ein größerer Gender Gap ist eigentlich kaum vorstellbar. Und die Wissenschaftlerinnen, die sich dann damit befasst haben, erklären sich das so, dass die längste Zeit halt das Patriarchat die Forschungsmittel zur Verfügung gestellt hat und an der weiblichen Gesundheit nicht ganz so interessiert war. Das nur eine kleine Nebenbemerkung. Was sind die größten Barrieren immer noch, heute noch, 2024?
Vielleicht darf ich schon reinspringen. Ich denke, das Thema Scham, ich glaube, die blinden Flecken wegnehmen, das Gespräch offen auf Frauengesundheitsthemen lenken, sei es Menstruation, sei es weibliches Unwohlsein im Körper, sei es Menopause und die damit einhergehenden Beschwerden, die ja abgetan werden, sowohl Menstruationsbeschwerden wie auch Menopause als Beschwerden, Unwohlsein und nicht als Krankheitssymptome, gesundheitliche Einschränkung. Wir müssen eine neue, sachlichere Sprache für diese Themen finden. Wir müssen die Themen ernster nehmen. Und ich bin selber Mutter von 2 Töchtern. Ich erinnere mich noch an so, na, wenn man so als Teenager, als Twin, als heranwachsende Frau, hat man ganz viel Fragen, ganz viel Unsicherheiten. Und irgendwie in meiner Generation war das noch normal, dass man als Frau Schmerzen haben muss und auch aushalten muss, dass man sich regelmäßig unwohl fühlt. Das liegt in der Natur der Frau. Und das ist Blödsinn. Ich möchte, dass meine Töchter in einer Gesellschaft und in einem Gesundheitssystem aufwachsen und erwachsen werden, das ihnen hilft, ein energievolles, ein unbeschwertes, gesundes Leben zu führen, indem sie völlig ohne Vorbehalte, wenn es ihnen nicht gut geht, natürlich zum Arzt gehen und natürlich natürlich abklären lassen, was los ist und welche Optionen sie haben und wie sie ein schmerzfreies, ein energievolles, ein gesundes Leben führen kann.
Vor allem auch ein Leben, wo sie gesehen werden.
Das wünsche ich mir für Männer wie für Frauen.
Im Gegensatz zu den Männern, also ich bin nicht vom Fach, ich beobachte aber ganz viel in meiner privaten Umgebung, haben ja die Frauen meistens ein fantastisch funktionierendes Netzwerk an Schwestern, an Freundinnen, wo man dann fragen kann, wie war denn das bei dir in der Menopause? Hast du auch so stark geblutet? Nee, das ist nicht normal. Da musst du dir anschauen lassen, ob du nicht irgendwelche Zysten hast oder irgendwas mit der Gebärmutterschleimhaut nicht funktioniert. Männer haben das eher nicht. Also ich glaube nicht, dass die mit ihren Freunden so gut kommunizieren darüber. Aber es wäre wunderbar, wenn in dieses Netzwerk auch die Ärztin, der Arzt unseres Vertrauens mit eingebunden werden könnte.
Genau, also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass in der Ausbildung ganz stark darauf der Fokus gelegt wird mit Gendermedizin, Frauengesundheit, dass es etwas wird, was es nicht nur als Wahlfach bleibt, sondern wirklich sich durch alle Module, durch alle Fächer durchzieht, dass das System verändert wird. Ja. Und ich glaube, sondern es ist wichtig, dass es in der Ausbildung so ist, ob das jetzt bei Mediziner, Medizinerinnen ist, aber genauso beim Pflegepersonal und auch in der Forschung, dass da auch viel mehr an Frauen auch geforscht wird und dass auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und ich finde es schön, dass wir Frauen so ein gutes Netzwerk haben, wo wir uns untereinander austauschen können. Ja. Aber ich glaube, es wäre wichtig, dass das eben strukturell so verändert wird, dass diese patriarchalen Strukturen unterbunden werden und Frauen einfach in unserem Gesundheitssystem auch den Stellenwert bekommen, den wir auch verdienen. Wir machen 50% dieser Bevölkerung aus. Ja. Wir haben so viel Care-Arbeit, also das sind so viele Dinge, die wir Frauen tragen, das auch im Gesundheitssystem auch gesehen gehört.
Das gefällt mir, dieses strukturell,
ja.
Mehr Fachkompetenz, mehr Professionalisierung. Ja. Ich glaube, das private Netzwerk ist ein unglaublich wertvolles und hilfreiches, aber Gesundheitsthemen professionell angepackt, kann das private Netzwerk nicht
absolut
leisten. Und hier braucht es strukturelle Veränderungen und Verbesserungen, die wir mit anstoßen wollen. Roche ist vorne mit dabei, mit vielen anderen innovativen Firmen, um hier nachzuschärfen und zu forschen, da wo wirklich Mangel besteht, wo Dinge nicht gut genug verstanden sind. Ich begrüße das total, dieser Punkt. Es muss verpflichtend, nicht als Wahlfach in die Ausbildung. Und so können wir gemeinsam die Hälfte der Österreicher, das sind die Österreicherinnen,
genau,
besser gesundheitlich versorgen und das hilft uns allen. Das sind mehr Fachkräfte, das ist mehr Arbeitsmarkt, das sind weniger Gesundheitskosten, weil die Menschen früher, besser, genauer diagnostiziert und behandelt werden. Und ich glaube, dafür lohnt sich es, loszulegen.
Ein wunderbares Schlusswort. Frau Dr. Grosser, sind Sie auch mit diesem Schlusswort einverstanden?
Ja,
oder
sehr.
Gibt es noch irgendetwas,
Ich unterstreiche das komplett und das war ein toller Schlusssatz. Vielleicht noch, die Stadt Wien ist da, ich glaube, da gehen wir immer Hand in Hand und haben auch einen sehr großen Blick drauf, dass die Frauengesundheit vorangetrieben wird und dass 50% der Menschen, die hier leben in Wien, auch adäquat behandelt werden.
Genau. Und gemeinsam.
Genau, ich glaube, das
von
ist ganz wichtig.
Stakeholdern im Gesundheitssystem.
Absolut.
So, gemeinsam kann dann auch wirklich was vorangehen, wenn man jeder aus seinem Verantwortungsbereich im Gesundheitssystem hier diesen blinden Fleck ausleuchtet, Aufmerksamkeit schafft für Gesundheitsbedarfe, die heute nicht genug im Fokus stehen.
Ja.
Mit dem Zuhören fängt's an, mit dem Ernstnehmen. Ich danke allen, die bis jetzt zugehört haben und danke meinen beiden Gästen sehr für ihre Expertise und für diese positive Art, das Thema zu betrachten und zu behandeln. Danke vielmals.
Danke für die Einladung.
Wenn Sie das Thema Gendermedizin interessiert, dann hören Sie sich doch auch unsere Episode zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Forschung an. Den Link zu Folge 24 finden Sie in den Shownotes.